Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung 20 und ich lese mit uns gemeinsam die ersten 8 Verse. Und wenn wir den Text gemeinsam gelesen haben, dann will ich erklären, warum ich genau diesen Text als Predigtvorlage genommen habe. Offenbarung 20, Vers 1 bis 8. Der Apostel Johannes, stehend unter Leitung des Heiligen Geistes, schreibt: Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, und er hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und Satan, und band ihn 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und versiegelte über ihn, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Und danach muss er losgelassen werden eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, die 24 Ältesten, und ihnen wurde das Gericht gegeben und die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild und nicht angenommen haben das Malzeichen an ihrer Stirn und auf ihrer Hand. Diese lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Diese ist die erste Auferstehung. Glückselig ist er und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis. Wir verneigen uns kurz zu einem Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, auch heute beten wir darum, dass du uns Gnade zum Hören schenkst für das, was du uns in deinem Wort darreichst. Dankeschön, dass wir die Möglichkeit haben, dein Wort aufzuschlagen, darin zu lesen und daraus gesegnet zu werden. Preis sei deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Manche von euch werden vielleicht staunen, dass ich wieder einen Offenbarungstext mit uns durchstudieren will. Aber das ist ja, was uns aufgefallen ist, als wir gemeinsam die Offenbarung durchgepredigt oder durchstudiert haben, dass die Offenbarung eigentlich nicht allzu viel über das Reich des Messias, über das Millennium sagt. Ja? Und wir haben gerade gemeinsam Offenbarung 20 gelesen und vielleicht habt ihr das mitgezählt und ich habe das besonders auch betont oder versucht, ich habe es versucht zu betonen. Habt ihr gemerkt, wie oft dieser Begriff 1000 Jahre gebraucht wird? 6-mal. 6-mal. Ja. Insgesamt wird noch einmal, das heißt noch 4-mal im Neuen Testament, der Begriff 1000 Jahre gebraucht, aber es ist ein anderer Zusammenhang. Es ist nicht das Reich des Messias gemeint. Es ist hier nur in der Offenbarung, Offenbarung 20, dass dieser Begriff 1000 Millennium gebraucht wird im Zusammenhang eben des Reiches des Messias, von dem die Bibel eigentlich doch sehr ausführlich spricht, auch wenn sie vielleicht nicht diesen Begriff 1000 Jahre gebraucht. Und die Frage, meine Frage war eben diese, auch als wir letztes Jahr gemeinsam dieses Kapitel durchstudiert haben. Wie kommt es, dass in der Offenbarung das Reich des Messias, die 1000 Jahre, diese besondere Zeit, ja, natürlich auch für uns als Gemeinde, ich werde das nachher erklären, wieso wird das nicht ausführlicher in der Offenbarung behandelt? Das war meine Frage. Ja, warum wird uns hier in Offenbarung 20 nur so ein Umriss gegeben dieser Zeit und eigentlich nicht mehr dazu gesagt? Und ich denke, die Antwort ist diese. Wenn wir in das Alte Testament schauen, dann entdecken wir etwas sehr, sehr Interessantes. Wir entdecken, dass die biblische Prophetie oder das Groß der biblischen Prophetie, das meiste der biblischen Prophetie, genau darüber spricht. Über das tausendjährige Reich. Ja? So. Und wenn das Alte Testament und das Neue Testament zusammengehören, und das tun sie, warum muss Gott im Neuen Testament das noch einmal erklären, was er im Alten Testament schon gemacht hat? Das ist die Antwort dafür, dass wir nicht unbedingt zu viel über das Millennium im Neuen Testament haben. Nun, das Wort Millennium setzt sich aus zwei Worten zusammen. Einmal Mille, ja, das ist 1000 und Annus bedeutet Jahre. So anstatt, dass ich sage, das Reich des Messias oder 1000 Jahre, werde ich das Wort Millennium gebrauchen und dann wissen wir, aha, der spricht von den 1000 Jahren oder er spricht von dem Reich des Messias. Und weil wir, wie gesagt, weil wir nicht allzu viel aus dem Studium der Offenbarung über diese 1000 Jahre gemeinsam angeschaut haben, dachte ich mir, es wäre gut, wenn wir zu unserem Studium der Offenbarung, das 2,5 Jahre gedauert hat oder 3, wir einen Anhang machen und wir in diesem Anhang über die 1000 Jahre gemeinsam nachdenken. Und ja, das Millennium ist ja eigentlich ein sehr schönes Thema. Ja, deshalb wurde auch oder wird immer noch sehr viel darüber gesagt, gepredigt und auch geschrieben. Und es gibt auch verschiedene Verständnisse im Zusammenhang dieser Zeit und manche von euch wissen auch darum. Manche Bibellehrer sagen, diese Zeit ist jetzt schon. Wir leben im Millennium und dann werden diese 1000 Jahre, die 6-mal in Kapitel 20 der Offenbarung angesprochen werden, als eine lange Zeit interpretiert. Also es sind nicht unbedingt 1000 Jahre, sagen diese Bibellehrer, es ist eine lange Zeit. Ich sehe da keine Notwendigkeit, ja, diesen Begriff 1000 Jahre als eine lange Zeit zu interpretieren, genauso wie ich nicht sehe, dass man die 7 Tage der Schöpfungstage, ja, dass man einen Tag der Schöpfung als eine lange Zeitperiode ansehen sollte. Wenn die Bibel sagt 7 Tage und das hebräische Wort, was dort gebraucht wird für Tag, ist Yom, genauso wie Yom Kippur, Tag der Versöhnung, es ist ein 24-Stunden-Tag und nicht eine Zeitperiode. Und genauso ist es auch mit dem Reich des Messias, mit dem Millennium. Es werden genau 1000 Jahre sein, genauso wie das Wort Gottes es sagt. So, in unserem Studium über diese Zeit, heute werden wir die erste Predigt haben und dann werden wir sehen, was wir gemeinsam studieren und ich werde auch sehen, was ich dann heraus studieren werde in Bezug zu dieser Zeit. Ich möchte nicht mit uns über diese Zeit spekulieren, sondern ich möchte ganz genau fragen, was ist es eigentlich, was die Heilige Schrift im Besonderen im Zusammenhang dieser Zeit unterstreicht? Und das möchte ich mit uns ganz genau anschauen und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine wunderbare Zeit für uns sein wird, des Studiums eben über diese besondere Zeit, die noch vor uns liegt. Wir sind nicht im Millennium, bestimmt nicht. Und auch das werden wir ansprechen. Die Sache ist nur die, wenn die Bibel, gerade das Alte Testament, so viel dazu sagt, ja, wo fängt man an, ja, mit dem Studium? Wo fängt man an? Und am besten fängt man am Anfang an. So, wir gehen zum ersten Buch unserer Bibel. Ja, erster Buch Mose. Kapitel 15. Es ist ja so, dass seit dem Sündenfall Gott sehr viele Versprechen gemacht hat oder Verheißungen gemacht hat. Ja? Und eine dieser Verheißungen oder ein Teil dieser Verheißungen richtet sich an Abraham und seine Nachkommenschaft. Und das ist das Volk Israel. Ja? Und das ist das Erste, was wir heute gemeinsam ansprechen wollen. Was hat Gott eigentlich Abraham versprochen? Deshalb schlagen wir auf 1. Mose 15, Vers 18. Wir erinnern uns, Abraham, er war ein Götzendiener aus Chaldea. Ja? Und diesen Abraham nimmt Gott und entwurzelt ihn aus Chaldea, das ist das heutige Irak, und er schickt ihn auf die Reise. Ja? Und unter anderem gibt Gott dann diesem Abraham, den er auserwählt hat, folgende Verheißung. 1. Mose 15, Vers 18. An dem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen will ich das Land geben, von dem Wasser Ägyptens bis an das große Wasser Euphrat. So, was macht Gott hier? Was macht Gott hier? So, Gott schließt einen Bund mit Abraham und sagt: Das sind die Grenzen, grob genommen, die Grenzen des Landes, das ich dir geben will. Abraham war ja ein Pilger. Er hat sein Heimatland war eigentlich Chaldea. Gott hat ihn rausgenommen, sagt, dieses Land will ich aber, das folgende Land will ich dir geben. So, was ist das Fluss, was ist das Wasser Ägyptens und was ist das Wasser Euphrat? Ja, und wir wissen das alle. Ich denke, wenn wir ein bisschen mit der Geografie uns auskennen, das Wasser Ägyptens ist der Fluss Nil und der große Euphrat ist wo? Wir überlegen uns, okay, der fängt irgendwo in der Südtürkei an und dann fließt er runter bis zu dem Persischen Golf. Ja? Und jetzt überlegen wir uns einmal. Gott sagt, das sind die Grenzen. Nil, Euphrat. Wenn ihr eine Landkarte habt in euren Bibeln, ganz hinten, ihr könnt das gerne aufschlagen und einmal schauen, wie viel Land das wirklich ist. Ja? Was diese von Gott versprochene Landfläche, was sie eigentlich alles einnimmt, das ist außerordentlich. Das moderne Israel heute ist nur ein kleiner Zipfel, ja, dieser von Gott versprochenen Landfläche. Und lass mich Folgendes dazu sagen, dass zu keinem Zeitpunkt der Geschichte Israels diese Grenzen, die Gott selbst gesagt hat, das werden die Grenzen des Landes sein, die sind nie erreicht worden, nicht unter David und auch nicht unter Salomo. So, wenn wir heute uns das Land Israel anschauen oder die Landfläche Israels anschauen und vergegenwärtigen, ja, was die Grenzen eigentlich sein sollen, dann erkennen wir Folgendes. Das, was Israel heute an Landfläche besitzt, ist nur ein Dreißigstel von dem, was Gott versprochen hat. Ja? So verspricht Gott etwas, was er nicht hält. Was denkt ihr? Nein. So, wann wird das dann eintreffen, dass das Land Israel tatsächlich diese Grenzen haben wird? Ja? Und die Schrift sagt uns ganz klar, Gott hält sein Versprechen. Und das bedeutet, dass seinerzeit es so sein wird, dass das Land Israel diese Grenze, diese Landfläche, von der Gott seinerzeit gesprochen hat und Abraham versprochen hat, dass Israel das besitzen wird und darüber herrschen wird. Und die Antwort ist schlicht und einfach, das wird so sein in dem Millennium. So, Millennium, das Millennium oder das Reich des Messias, ist das Alter oder ist die Zeit, in der alle Bündnisse Gottes, alle Verheißungen Gottes mit Israel ihre volle Erfüllung finden. Nun, das war die eine Verheißung. Ja, diese physische Verheißung, die Verheißung des Landes an Abraham. Wir haben auch noch eine andere Verheißung und diese Verheißung ist eine geistliche Verheißung. Es ist die Verheißung des neuen Bundes, ja, den Gott selbst mit Israel schließen wird. Lasst uns gemeinsam aufschlagen, Jeremia 31, und ich lese uns die Verse 31 bis 34, Jeremia 31, 31 bis 34. Hören wir genau hin, was das Wort Gottes sagt. Wir lesen, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen. Mit wem macht Gott einen neuen Bund? Steht ganz klar, es ist nicht die Gemeinde. Ja? Haus Israel und das Haus Juda. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, aha, da ich sie bei der Hand nahm, dass ich sie aus Ägypten führte, welchen Bund sie nicht gehalten haben und ich sie zwingen musste, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, so will auch ich ihr Gott sein. Und wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Sondern sie sollen mich alle kennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Soweit der Text. Und auch hier fragen wir uns, wir hören diese wunderbaren Worte, diese wunderbare Verheißung, und wir fragen uns, naja, wann war das so gewesen mit Israel? Es war nie die Realität gewesen. Nie. So, wenn wir heute das moderne Israel anschauen, dann sehen wir, dass zum größten Teil es ein sehr säkuläres, ein sehr liberales Land ist. Und viele von euch wissen, dass eine der Hochburgen der Homosexualität in dieser Welt die Stadt Tel Aviv ist. Wo ist Tel Aviv? In Israel. Ja. Aber Gott hat es doch versprochen. Er hat doch gesagt, sie sollen mich alle kennen. Und er sprach von Israel, von den Juden. So, wo wird das sein? Und die Antwort ist, in dem Millennium. In dem Millennium wird es so sein, dass man nicht nach Gott fragen muss, weil man genau weiß, wo Gott ist. Ja, er wird... Jesus Christus wird als König der Könige und Herr aller Herren von Jerusalem aus herrschen. Jeder wird das wissen, jeder wird das kennen. Und auch die Juden. So, die anderen Bibelstellen im Zusammenhang mit dem neuen Bund, wir haben sehr viele, ich habe nur eine gelesen, wir haben sehr viele in der Heiligen Schrift. Die anderen Stellen sind zum Beispiel Jeremia 32, Hesekiel 11, Hesekiel 16. Hesekiel 37 und dann im Neuen Testament Römer 11, 26 bis 29. So lasst uns deshalb Folgendes noch einmal sagen, im Zusammenhang dieser Zeit, dem Millennium, ja, alle Gottesverheißungen an Israel finden in dem Millennium ihre volle Erfüllung. Und deshalb ist diese Zeit des tausendjährigen Reiches unter anderem notwendig. Sonst würde Gott ja sein Wort nicht halten. Oder man müsste all das, was Gott gesagt hat, auch die Grenzen des Landes Israel, irgendwie vergeistlichen. Wie die Menschen das machen, das weiß ich nicht, aber manche machen das. Ja? Aber ihr Lieben, Gott hat ja nicht nur Israel Verheißung gegeben. Er hat auch zum Beispiel der Gemeinde Verheißung gegeben, nicht wahr? Und das ist der zweite Punkt unserer Predigt. Wir wollen gemeinsam die Verheißungen Gottes an die Gemeinde uns anschauen. 2. Timotheus 2, Verse 11 bis 12. 2. Timotheus 2, Verse 11 bis 12. Wir lesen, das Wort ist gewisslich wahr. Wir sagen, was ist das? Ja, warum muss das noch einmal in dieser Weise betont werden? Natürlich wissen wir, dass das Wort Gottes wahr ist und wichtig ist. Wieso wird es noch einmal betont? Vielleicht deshalb, weil es für manche Menschen fast unglaublich erscheint, was hier gesagt wird. Das Wort ist gewisslich wahr. Sterben wir mit Christus, so werden wir auch mit leben. Dulden wir, so werden wir auch mitherrschen. Also mit Christus mitherrschen. So, wo hat die Gemeinde des Herrn Jesu, die wahre Gemeinde des Herrn Jesu, je mit Jesus Christus schon geherrscht oder herrscht heute? So, dieser Vers, auch wenn das Wort Millennium nicht gebraucht wird, spricht ganz klar von dem Reich des Messias. Und in dieser Zeit wird es sein, dass die Gemeinde mit Jesus Christus wortwörtlich mitherrschen wird. Wir brauchen das nicht vergeistlichen. Da besteht überhaupt keine Notwendigkeit dazu. Offenbarung 2, ab Vers 26, lesen wir wiederum. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden, und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. So der Überwinder. Und hier wird von Gläubigen gesprochen, die überwunden haben und die dann an der Seite eben des Königs aller Könige, des Herrn Jesus Christus, mitherrschen werden. Ich lese noch einmal. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden, und er soll sie weiden mit eisernem Stab. Und dann geht es weiter. Offenbarung 5, Vers 10. Offenbarung 5, Vers 10. Und du hast uns, unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht. Wir gehen zurück zu Petrus. Ja, wer ist das auserwählte Volk? Wer ist das königliche Priestertum? Im Zusammenhang dessen, was Petrus sagt, verstehen wir, es ist die Gemeinde. Und du hast uns, unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht. Es wird von der Gemeinde gesprochen. Und wir werden herrschen auf Erden. Und wir werden herrschen auf Erden gemeinsam mit Jesus Christus. Matthäus 5, Vers 5. Jesus sagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Auch hierbei besteht keine Notwendigkeit, das Ganze zu vergeistlichen. Ja? Das sind die Worte unseres Herrn, die sich ganz klar an Gläubige, an die Gemeinde richten. Und der ganz klare Hinweis ist dieser, dass eines Tages es so sein wird, dass an der Seite des Herrn Jesus wir als Gemeinde über die Nationen regieren werden. Wie das sein wird, was tatsächlich vor sich gehen wird, das werden wir gemeinsam noch uns in den nächsten Predigten ansehen. So, wir haben also die Verheißung Gottes an Israel. Wir haben die Verheißung Gottes an die Gemeinde. Welche Verheißungen haben wir noch? Wir schauen in das Alte Testament und wir sehen, dass Gott ebenso Verheißungen an die Nationen gibt. Ja, eine wunderbare Stelle finden wir in Jesaja 2, Vers 4. Jesaja 2, Vers 4. Wir kennen diese Stelle ansatzweise vielleicht oder vielleicht durch manche andere Dinge, die wir im Zusammenhang stellen mit diesem Vers. Ich werde das gleich erklären. Jesaja 2, Vers 4, und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen. So, das ist das Versprechen Gottes an die Heiden. Er wird Recht sprechen und die Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Wir schauen zurück in die Geschichte der Menschheit und fragen uns, naja, wo war das schon mal gewesen? Das gab es noch nie. Und heute schon gar nicht, ja? Aber so wird es sein. Gott hat es versprochen, dass in dem Millennium es eine Zeit, dass das Millennium eine Zeit des Friedens sein wird, auf der Erde wie nie zuvor. Nun, wir wissen, dass die UNO oder die UN, das ist ja mit eins ihrer Ziele, das sie haben als Organisation. Sie wollen Frieden auf dieser Erde herbeibringen. Ja, vorher waren es die sogenannte League of Nations nach dem Ersten Weltkrieg. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurde schon beschlossen, in dieser League of Nations, das ist der Forerunner oder die Organisation, die vor UNO da war, man hat beschlossen, es soll nie wieder einen Krieg geben. Ja, ja, einige Jahre später gab es den Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die League of Nations umgenannt in UN oder UNO, United Nations. Und aber das Ziel, ja, den Frieden herbeizubringen oder zu erhalten, ist geblieben. Und wie weit sie gekommen sind, das wissen wir, wenn wir ein bisschen die Geschichte kennen, wie viele Kriege es auch seit dem Zweiten Weltkrieg gab. Aber interessanterweise, und viele von euch wissen das vielleicht, interessanterweise steht vor dem UN-Gebäude in New York, in dem kleinen Garten, den es da gibt, wo man schön spazieren gehen kann, habe ich gelesen, da steht eine Statue, ja, die eben als Hintergrund diesen Vers hat, in Jesaja 2, Vers 4. Da ist ein Mann, der schmiedet einen Schwert um in einen Flug. Wisst ihr, wovon ich rede? Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, ist sehr, sehr bekannt. Ja, diese Statue, es ist nicht so groß, ja, es ist eigentlich im Vergleich zu anderen Statuen vielleicht eher klein, aber wie auch immer. Das Interessante bei dieser Statue ist aber Folgendes. Diese Statue wurde von einem russischen Künstler angefertigt, der hieß Jewgeni Vucetic, ein Russe. Und sie wurde von dem damaligen Generalsekretär Nikita Chruschtschow 1959 an die UNO gesandt und der UNO geschenkt. Stellt euch vor, 1959, das war, man kann sagen, der Höhepunkt oder mit einer der Höhepunkte der Sowjetära. Die Sowjets haben die Christen verfolgt. Sie haben die Bibel verbannt. Und nun schicken sie aber an die UNO oder an die UN ein Kunstwerk, das seinen Hintergrund oder Ursprung in der Bibel hat. Geht euch das in den Sinn? Versteht ihr das? Aber das ist Politik. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich fand das aber so makaber, so interessant. Ja, und wie gesagt, mir geht das nicht in den Kopf rein. Jesaja 2, Vers 4. Aber wie gesagt, das ist mit eins der ausgesprochenen Ziele der UNO. Sie wollen den Frieden in diese Welt bringen. Ja, aber überlegen wir einmal. Im Grunde genommen ist es ja kein schlechtes Ziel, dass man das will. Aber wer wird das schlussendlich tun können? Das ist die Frage. Nur Gott. Nur Gott. Der Mensch wird das nie schaffen. UN oder die UNO, ihr Lieben, ist eine absolut korrupte Organisation. Und wisst ihr, das kann doch gar nicht anders sein. Was sagt die Bibel über das Herz des Menschen? Ist es gut oder schlecht? Ist nicht gut. Ja? Das bedeutet, dass jegliche menschliche Organisation, die sich nicht mit der Bibel beschäftigt, ja, die sich bewusst von Gott abwendet, korrupt wird. Martin Luther sagte seinerzeit Folgendes. Er sagte, jede Organisation, in der der Mensch sich nicht mit dem Worte Gottes beschäftigt, konstant beschäftigt, er sagt, muss korrupt werden. Martin Luther wusste das. Ja? Und so müssen wir das auch wissen. Aber hier In Jesaja 2, Vers 4 lesen wir also das Versprechen Gottes an die Nationen. Und er sagt, es wird eine Zeit des Friedens geben, ja, wo man nicht mehr die Kriegsführung lernen wird. Und überlegt einmal, wie viel Geld heute ausgegeben wird in der ganzen Welt für das Militär. Es ist unfassbar. Wenn das ganze Geld, was für das Militär geht, einsetzen würde, um die Armut, um die Krankheit in der Welt anzugehen, wir würden so viel weiter sein. Aber nein, Militär muss sein. Ja, warum? Weil der Mensch gut ist? Nein, weil der Mensch schlecht ist. Weil Sünde in der Welt ist. Und ich finde es auch sehr interessant, dass die Friedensbewegung im Westen ganz und gar losgelöst ist eigentlich von Gott. Was ist mit ein Zeichen der Friedensbewegung hier im Westen? Wisst ihr das? Das ist das gebrochene Kreuz. Wisst ihr, wie das Kreuz auch genannt wird? Sie sagen, es ist das Friedenszeichen. Es ist das Kreuz des Nero. So wird es auch genannt. Man sagt, oh, es hat noch eine andere Bedeutung, aber allein an diesen Zeichen, die gebraucht werden, sehen wir, dass das losgelöst ist von Gott. Hier will der Mensch etwas tun und er sagt, oh, wir schaffen es. Wir schauen in die Heilige Schrift und sagen uns, selbst beim besten Willen, selbst bei der besten Absicht, du Mensch, du wirst es nicht schaffen. Nicht, dass das Ziel schlecht ist, das Ziel ist gut. Aber das ist nur mit Gott möglich. Warum? Erst wenn der Friede mit Gott da ist, da können wir über einen anderen Frieden sprechen, miteinander. Vorher funktioniert das nicht. Wir kommen zu den nächsten Versprechen, das Gott gegeben hat und von dem wir auch in der Heiligen Schrift lesen im Zusammenhang dieser Zeit des Millenniums. Es ist das Versprechen Gottes an die Schöpfung. So, Gott gibt ein Versprechen an Israel. Gott gibt ein Versprechen an die Gemeinde. Gott gibt ein Versprechen an die Nationen. Und er gibt auch ein Versprechen an seine eigene Schöpfung. Römer 8, Vers 20. Römer 8, Vers 20. Wir lesen, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also ein Versprechen Gottes an die Schöpfung. Denn wir wissen, so, das ist, was das Wort Gottes sagt. Wir brauchen nicht vermuten, wir brauchen nicht zu glauben, es könnte so sein oder vielleicht auch nicht. Das Wort sagt, wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. So, die Schöpfung Gottes wird an dieser Stelle, die ganze Schöpfung Gottes wird an dieser Stelle personifiziert. Ja? Sie ängstigt sich wie ein Mensch, der sich auch ängstigt. Sie hat Hoffnung wie ein Mensch. Sie ist der Nichtigkeit unterworfen. Sie will frei werden. Sie seufzt. Sie liegt in Wehen. Und das hat alles die Sünde verursacht. Ja? Seit dem Sündenfall ist alles in der Schöpfung von der Sünde betroffen. Und die Schöpfung seit dem Fall des Menschen will aus diesem Fluch heraus. Und das ist es, was Gott der Schöpfung verspricht und was sich dann auch im tausendjährigen Reich erfüllen wird. Ich lese uns aus Jesaja 11, Verse 6 bis 8. Jesaja 11, Verse 6 bis 8. Wir kennen sehr gut diese Stelle aus der Heiligen Schrift auch. Da wird der Wolf, Jesaja 11, 6 bis 8, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie weiden oder treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter, also eine Schlange, und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Habt ihr das irgendwo gesehen oder erlebt? Warum haben wir heute Zoos, in die wir gehen, wo die Löwen eingesperrt sind, hinter Gittern, ja, in den Zellen da? Warum ist das so? Ganz einfach, weil wir nicht in dem tausendjährigen Reich leben. Aber das Wort Gottes sagt, so wird es sein. Dass seinerzeit, wenn wir von mir aus ein Zoo besuchen, ja, diese Gitter, diese Zellen nicht da sein werden. Wir können einen Löwen streichen und er wird uns nicht anfallen. Erst im tausendjährigen Reich wird das nicht mehr notwendig sein, dass eben diese Raubtiere, wie wir sagen, eingesperrt werden. Ob es nun ein Bär ist, ein Wolf oder ein Löwe. So, meine Frage ist wiederum, wie will man diese Stelle in Jesaja vergeistlichen? Ja? Wenn man es nicht wortwörtlich nehmen will. Es ist schwierig, nicht einfach. So, wir haben also die Verheißung Gottes an Israel uns angeschaut. Wir haben uns die Verheißung an die Gemeinde angeschaut, die Verheißung Gottes an die Nationen vergegenwärtigt und auch die Verheißung Gottes an die Schöpfung uns überlegt. Und wir stellen fest, ja, das, was Gott versprochen hat, Israel, der Gemeinde, den Nationen, der Schöpfung, das war noch nie gewesen. Wann wird das endlich wortwörtlich erfüllt werden? Und die Frage ist sehr einfach zu beantworten, wenn wir wissen, dass es ein tausendjähriges Reich gibt, das Reich des Messias. Aber wir haben noch eine Verheißung gemeinsam nicht angesprochen und das ist die Verheißung Gottes an seinen Sohn Jesus Christus. Und das will ich mit uns auch noch ansprechen. Lukas 1, Vers 31 bis 32. Lukas 1, 31 bis 32. Wie gesagt, ich lese nur eine Stelle im Zusammenhang dieser Verheißung oder zwei, drei, aber es gibt bei weitaus mehr Stellen, die wir zitieren können im Zusammenhang eben dieser Verheißung. Aber hier in Lukas 1 lesen wir Folgendes. Siehe, Engel spricht zu der Maria, er sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. In der Heiligen Schrift werden sehr schöne und sehr einprägsame Bilder gebraucht für unseren Herrn, Jesus Christus. Das eine Bild ist das Bild des Lammes. Es hat sich erfüllt, das wissen wir, als Jesus zum ersten Mal gekommen ist. Das nächste Bild, was für Jesus gebraucht wird, ist das Bild des Löwen. Das wird sich erfüllen, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Gibt es noch ein Bild und das ist das Bild, wo Jesus als König der Könige bezeichnet wird und der Herr aller Herren. Wann wird sich das erfüllen? Naja, wir sagen, Jesus ist der König unseres Lebens, der Gläubige, ja, aber ist er im Moment der König dieser Welt, der Herr aller Herren in dieser Welt? Und die Antwort ist nein. Wann wird das sein? Und wir sagen natürlich, das wird sein, wenn Jesus von Jerusalem aus über die ganze Erde regieren wird. Und das Wort oder der Begriff der Thron Davids, wie will man das vergeistlichen? Man muss das nicht vergeistlichen. Das ist wortwörtlich zu verstehen. Jesus wird vom Thron Davids aus. Wo stand der Thron Davids? Naja, in Jerusalem. Von Jerusalem aus dann auch tatsächlich regieren. Und so wird das sein, ihr Lieben. Ja, wenn endlich diese Zeit, von der die Heilige Schrift spricht, im Alten wie auch im Neuen Testament, anbrechen wird. Es wird eine gewaltige Zeit sein, in der alle Verheißungen Gottes an Israel, an die Gemeinde, an die Nationen, an die Schöpfung, an Jesus Christus sich erfüllen werden. Wunderbar, aber die Frage heute ist diese an uns, werden wir dabei sein? Ja? Werden wir mit Jesus mitherrschen, so wie das Wort das sagt? Und das werden wir nur, und das sagt das Wort auch, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben in Buße und wenn wir in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus auch verbleiben. Wir stellen also fest in der ersten Predigt über das Millennium. Das Millennium, das Reich des Messias, ist notwendig, sodass die Verheißung Gottes sich erfüllen. Und die Bibel macht einen ganz klaren Unterschied zwischen dem neuen Himmel und der neuen Erde, dem neuen Gottes, der neuen Schöpfung und dem tausendjährigen Reich, das als nächstes eigentlich vor uns als Gemeinde steht. Naja, da sind nur einige Jahre, die unangenehm sein werden, die wir, so wie ich denke, nicht erleben werden. Aber das ist mit das nächste weltumwälzende Ereignis, das vor uns steht, ist die Wiederkunft, die sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus für diese Welt. Für uns als Gemeinde wird das noch anders sein, wenn Jesus extra für die Gemeinde vorher kommt, und das wissen wir auch, und die Gemeinde entrückt wird. Das ist eigentlich, was für uns als Gemeinde das nächste große Ereignis sein wird. Für die Welt, es ist das zweite Kommen, das sichtbare Kommen des Herrn Jesus. So, und die Frage ist wieder, sind wir dabei? Ja? Sind wir Menschen, die zu diesem Jesus Christus, der König der Könige und Herr aller Herren, eigentlich schon ist, aber noch nicht auf dem Thron Davids ist in Jerusalem, gehören wir diesem Jesus? Haben wir unser Leben Jesus anvertraut? Und noch ist Gnadenzeit, ihr Lieben. Noch haben wir die Möglichkeit dieser Entscheidung. Noch können wir sagen in Buße, Herr Jesus Christus, ich habe immer in Rebellion gegen dich gelebt. Ja, vielleicht habe ich etwas vorgespielt, was ich nie war. Ich will das nicht mehr. Ja, ich gehöre dir. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Ja, und möge der Herr uns Gnade geben, dass wir ganz genau wissen, was unsere Beziehung zum Herrn Jesus Christus ist. Wir verneigen uns zum Gebet. Ja? Unser Heiland und Herr Jesus Christus, es ist tatsächlich erstaunlich, dein Wort aufzuschlagen und darin zu lesen. Und dein Wort offenbart uns ganz klar, nicht nur die Vergangenheit, nicht nur die Gegenwart, was die Realitäten der Gegenwart ist, sondern auch die Zukunft. Es ist zu schade, dass wir als Christen uns oft mehr auf das verlassen, was unsere Politiker sagen oder was unsere sogenannten Wissenschaftler sagen, anstatt einmal dein Wort aufzuschlagen und zu lesen, was dein Wort uns sagt. Und das ist unser Gebet gerade heute, nach dieser Predigt. Herr Jesus Christus, schenke uns, dass unser Glaube, dass unsere Beziehung zu dir immer tiefer wird. Dass wir das eine verstehen, dein Wort ist genau das, das Wort Gottes. Das ist die Realität für uns, die gilt. Hilf uns, dass dein Wort uns in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unseren Entscheidungen, in dem, wie wir reden, miteinander umgehen, mehr und mehr bestimmt. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass noch Gnadenzeit ist und dass noch manch einer diese Entscheidung für dich tun kann, wie wir es schon getan haben. Wir lieben dich, Heiland, und wir können es nicht abwarten, dass du kommst für uns. Preis sei deinem heiligen und deinem ewigen Namen. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam noch ein Lied singen zum Abschluss unseres Gottesdienstes. Evangeliumslieder 85. Evangeliumslieder 85.